Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Solange unsere Gesellschaft weitgehend von fossilen Energien abhängt, sind wir auch von Despoten abhängig. Kein Öl- und Gasembargo für Russland, sagt unser Kanzler. Unterschätzen wir dabei unsere Einsparpotenziale im privaten Bereich? Dazu gleich ein Interview. Neben der Ukraine-Krise und der Klimakrise gibt es da noch das Mauerblümchen unter den Krisen. Der Begriff ist nicht von mir, sondern von einem geschätzten Kollegen von der Zeit. Das Mauerblümchen unter den Krisen ist das Artensterben. Langsam, aber unwiderruflich sterben ganze Tier- und Pflanzenarten. Weil alles mit allem zusammenhängt, gehen auch unsere Lebensgrundlagen damit verloren. Und damit beginnen wir. Wenn man im Supermarkt alles wegnimmt, was von einer funktionierenden Biodiversität abhängt, also einer intakten Natur, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Das sagt die tansanische Umweltjuristin Elizabeth Maruma Rema. Sie managt die wichtigste Konferenz, von der Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben, wie die New York Times so schön schreibt. Und das ist die UN-Konvention für biologische Vielfalt, auf Englisch kurz CBD. Sie wird in Kunming in China stattfinden, später als geplant im Sommer diesen Jahres. Und sie hat zum Ziel ein weltweites Rahmenabkommen zum Schutz der Artenvielfalt. Allerdings zeigt die Vorbereitungskonferenz in Genf, die gerade läuft und auch noch bis morgen läuft, der Karren steckt an vielen Stellen fest. Das sagt derjenige, der die deutschen NGOs dort koordiniert, Friedrich Wulff vom Forum Umwelt und Entwicklung. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wo es denn noch überall hakt.
Also wir haben einfach das ganz große Problem. Wir sind jetzt seit 2 Wochen hier. Wir haben wirklich lange Tag- und Nachtsitzungen gehabt, um vorwärts zu bekommen. Es war ein sehr ambitioniertes Programm, aber wir stellen fest, wir schaffen es an allen Ecken und Enden nicht, das Programm fertig zu machen. Das heißt, wir haben viele Fragen, die noch offen bleiben, viele Dokumente, die nur halbfertig sind. Und die große Frage, die uns jetzt hier bewegt, ist, wie geht es weiter? Wie gehen wir damit um?
Also die Zeit reicht nicht, um Sie alle auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, bevor es im August losgeht. Das heißt, Sie bräuchten eigentlich ein weiteres Meeting, um sich zu einigen.
Ja, das sehen ziemlich alle hier so.
Die Kernidee, die ist ja, dass bis 2030 30% der Erde unter Naturschutz gestellt werden sollen. 30-30 ist so die griffige Formel. Das hört sich bestechend an. Ist es das auch für Sie?
Das ist sicherlich wichtig, mehr Gebiete für den Naturschutz unter Schutz zu stellen. Gleichzeitig ist aber auch sehr wichtig, dass das in der richtigen Art und Weise geschieht. Es müssen die richtigen Gebiete sein. Es müssen Gebiete sein, die gut gemanagt werden. Ja, die müssen gepflegt werden. Und auch da haben wir auch in Deutschland große Defizite. Und es muss vor allem darauf geachtet werden, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Und das ist ein großes Problem auf der globalen Ebene, weil es viele Länder gibt, die Gebiete unter Schutz stellen, indem sie die einheimischen Leute rausschmeißen, sie vertreiben. Und da gibt es zahlreiche Berichte über Menschenrechtsverletzungen in dem Zusammenhang. Und wir sind gerade sehr stark daran am Arbeiten, dass es dagegen Absicherungen gibt.
Also dass zum Beispiel die Indigenen da bleiben dürfen, wo sie sind und nicht nach draußen verfrachtet werden, um da so eine Art Naturpark, Naturschutzgebiet draus zu machen.
Genau. Und oft ist es ja auch so, dass gerade die Indigenen dazu beitragen, dass die Biodiversität in den Gebieten hoch ist, indem sie eben nur sehr extensiv nutzen und auch andere Kräfte fernhalten. Es gibt zum Beispiel Berichte von aus Afrika, dass eben Schimpansen da nur weiter vorkommen konnten, weil eben andere intensivere Nutzungen von den Indigenen verhindert wurden.
Von den 30% der Biodiversität-Hotspots, die geschützt werden sollen, liegen ja höchstwahrscheinlich die allermeisten irgendwo im globalen Süden. Also Brasilien wahrscheinlich, Indonesien, vielleicht Namibia, Kongobecken und so weiter. Das sind ja Länder, die auch eine Gegenleistung brauchen dafür, dass sie ihre Ökosysteme weitgehend in Ruhe lassen. Sind die reichen Länder da bereit, ihnen dafür einen Ausgleich zu bezahlen?
Genau, da sind wir bei der Finanzierungsfrage. Und auch da ist noch sehr viel im Argen, sehr viel offen. ist es klar, dass deutlich mehr Gelder benötigt werden, um die ganzen Maßnahmen. Es geht jetzt nicht nur um die 30%, sondern um den ganzen Reigen der Maßnahmen, die beschlossen werden sollen, dass die nicht ausreichen. Eine große Stellschraube, die man identifiziert hat, ist die Abschaffung biodiversitätsschädigender Anreize oder Subventionen. Da ist auch immenses Potenzial. Also es gibt eine Einschätzung, dass es etwa 4 bis 6 Billionen Dollar im Jahr sind, die auf diese Art und Weise quasi gewonnen werden können. Das ist etwas, auf das der globale Norden setzt. Umgekehrt sind die Länder des globalen Südens damit nicht zufrieden. Sie sagen, wir hätten gerne richtiges Geld. Wir möchten da eine klassische Finanzierung haben. Das ist eigentlich bei der Finanzdebatte im Moment der Hauptknackpunkt. Wie kommt man da zusammen?
Aber Sie sagen, die Länder des Nordens wären bereit, viele ihrer Subventionen abzubauen, mit denen sie jetzt Arten zerstören. Da geht es ja wahrscheinlich auch viel um Landwirtschaft. Wäre das nicht allein schon ein großer Schritt?
Na, absolut. Das würde sicherlich eine Menge beitragen. Einmal eben, was die heimische Landwirtschaft betrifft. Ne? Stichwort gemeinsame Agrarpolitik, wo es immer noch mehr Potenzial gibt. Und aber auch im globalen Kontext. Also Fragen wie des globalen Handels stehen da sehr im Vordergrund. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber sie muss gelöst werden.
Sie diskutieren ja vor dem Hintergrund des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Da geht es viel um Getreide, um Ernährungssicherheit, um Kornkammer Europas. Spielt das irgendeine Rolle? Oder anders gefragt, nützt es Ihnen bei den Verhandlungen oder schadet es?
Das Thema wird interessanterweise ziemlich weitgehend ausgeblendet, obwohl die Delegationen sowohl der Ukraine als auch der von Russland anwesend sind. Es gab anfangs einen kleinen Schlagabtausch und ein Statement von beiden, aber in den eigentlichen Verhandlungen hat es bisher kaum Niederschlag gefunden.
Ihnen geht es ja im Zusammenhang mit Ernährungssicherheit gerade viel darum, einfach Anbauflächen wieder in Besitz zu nehmen, die auch reserviert wurden, um Artenvielfalt zu garantieren, zum Beispiel die Blühstreifen und seien sie noch so schmal. Macht Ihnen da die globale Diskussion jetzt das Leben schwer?
Es wird zumindest schwieriger, solche Prinzipien außerhalb der EU, außerhalb Europas durchzusetzen. Ich denke, in Europa haben wir einen klaren rechtlichen Rahmen, der ist gesetzt. Da wird sich jetzt auf die Schnelle so viel nicht ändern. Aber es geht halt um die Frage, wie geschieht die Landwirtschaft in Brasilien, wie geschieht sie in Afrika, was machen wir in Indonesien mit dem Palmölanbau und so weiter. Die Fragen stehen damit offen.
Jetzt gibt es ja die Ziele für den Artenschutz auch schon seit Jahren, man kann sagen seit 20 Jahren, aber es wurde ja so gut wie nichts erreicht. Jetzt mit 30 für 30 legen Sie die Messlatte nochmal höher. Wie soll es diesmal klappen können?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Und man muss einfach sagen, die Ziele, die es bisher gab, sind von den Inhalten gute Ziele gewesen. Das wurde, wie Sie richtig sagen, zu wenig getan, um sie mit dem nötigen Ehrgeiz auch umzusetzen. Und dagegen gibt es jetzt einige gute Ideen. Eine davon ist der sogenannte Whole Government Approach, dass eben nicht nur die Umweltministerien immer mit ihren beschränkten Budgets die Biodiversitätspolitik durchsetzen sollen, sondern dass es eben ein Querschnittsthema sein muss. Das heißt also auch, das Landwirtschaftsministerium muss in ihrem Bereich das Nötige tun, das Verkehrsministerium und so weiter. Und idealerweise sollte das auf höchster Regierungsebene dann auch koordiniert werden. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben, dass es einen griffigen Umsetzungsmechanismus braucht. An dem wird auch gearbeitet. Ja? Implementation. Viele sind sich einig, dass das eigentlich das wichtigste Thema hier auf der Konferenz ist. Also auch hier sind wir am Schwimmen und die ganzen Formulare, von denen ich geredet habe, die haben wir bisher noch nicht mal anschauen können aus Zeitmangel.
Sagt Friedrich Wulff, der die deutschsprachigen NGOs koordiniert auf der gerade aktuell laufenden Vorbereitungskonferenz für das Artenschutzabkommen in Genf. Die Konferenz selber soll dann im Sommer in Kunming in China stattfinden. Danke Ihnen, Herr Wulff.
Ja, danke auch.
Es ist jetzt 80 Jahre her, wirklich fast genau 80 Jahre bis auf einen Monat. Da steckte die Welt auch in einem Krieg. Der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt, der bat damals die Amerikaner im Radio eindringlich, abends das Licht auszumachen. auf der Straße langsamer zu fahren und deutlich weniger Fleisch zu essen. Sparen gegen Hitler. Ich war eigentlich mit Professor Felix Kreuzig vom MCC verabredet, dem Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, zu einer ganz anderen Frage, nämlich zu der, ob wir angesichts unseres neuen Runs auf fossile Brennstoffe nicht langsam intensiver darüber reden müssen, CO2 aus der Luft zu filtern. Aber vorher war ihm nochmal ganz wichtig zu sagen, wir haben schon einiges in der Hand, um uns unabhängiger zu machen von russischer Energie.
Wir können von den Importen zum Großteil, aber nicht komplett unabhängig werden. Und zwar sind das im Gebäude- und Gasbereich die Thermostateinstellungen, gerade im Winter natürlich, aber auch die effizientere Nutzung von Elektrizität im Haushalt. Das kann zumindest ein 20-30% der Gasimporte relativ einfach ersetzen. Wir können gerade im Mineralölbereich, wo ja die ganzen Devisen auch an Russland gehen, da können wir am meisten einsparen, sicherlich 60%, indem wir einfach energieeffizienter unsere Mobilität umsetzen, also von Fahrradwegen, autofreie Sonntage, aber auch Verzicht auf Kurzstreckenflüge. Maßnahmen, die relativ einfach umsetzbar sind, da können wir sehr schnell zu ungefähr 50-60% unsere Abhängigkeit von russischen fossilen Treibstoffen reduzieren.
Also da haben Sie noch nicht das große politische Rad gedreht, sondern das ist im Grunde genommen der Appell an jeden Einzelnen von uns, sich an seine eigene Nase zu packen.
Nein, so würde ich das nicht sehen. Also zum Beispiel die italienische Regierung hat ja auch als politische Maßnahme umgesetzt, dass der Thermostat runterreguliert wird. Und genauso sind Maßnahmen wie autofreier Sonntag ja auch politische Maßnahmen. Das heißt, als Appell ans Individuum würde ich das auf jeden Fall nicht sehen.
Okay. Was genau hat die italienische Regierung da gemacht?
Die italienische Regierung hat, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall gesetzlich vorgeschrieben, dass die Raumtemperatur runterreguliert wird. Und das ist, ich weiß nicht genau, wie das genau überprüft wird oder überhaupt überprüfbar ist, aber es hat auf jeden Fall eine Wirkung.
Beim Heizen würden Sie vor allem ansetzen, danach hört es sich an.
Genau, also beim Heizen können wir 1-2 Grad runterregeln. Das würde schon viel bringen, gerade in der aktuellen Lage. Tatsächlich ist der Transportbereich aber derjenige, wo wir sogar noch mehr einsparen können. Das ganze Öl, das brauchen wir wirklich nicht. Da gibt es relativ viele Optionen, wie wir effizienter unsere Mobilität erledigen können.
Durch E-Mobilität?
E-Mobilität ist das, was wir auf jeden Fall brauchen in der Perspektive 2030, 2040 und das kommt ja auch erfreulicherweise. Was wir jetzt machen können, ist die Corona-Maßnahmen von Homeoffice weiterführen, dass wir autofreie Sonntage haben, dass wir ein Tempolimit einführen, dass wir Pop-up-Bicycle, Fahrradwege weiter aufbauen. Das sind alles Möglichkeiten, die wir jetzt ziehen können und die auch wirksam sind und unsere Ölabhängigkeit reduzieren.
Also eine leicht umsetzbare, schnell umsetzbare Maßnahme wäre das Tempolimit. Ich wollte noch mal eben mit Ihnen kommen auf die CO2-Speicherung als Option, die da am Horizont erscheint. Nicht als schnelle Lösung und nicht als Ausrede, wohlgemerkt.
Das Problem ist, dass wir in jedem Fall unsere Emissionen ziemlich schnell senken müssen. Und dass die negative Emission halt sowieso nur eine Möglichkeit ist, hinterher noch ein bisschen zusätzlich rauszukriegen, aber dass uns das nicht von der Verantwortung loslässt, jetzt eigentlich alles zu machen und jetzt die Emission zu senken. Deswegen ist das derzeitige Emissionssteigerungsprogramm durch zusätzliche Importe sozusagen mit nichts mehr kompatibel. Und dann darauf zu setzen, dass das durch negative Emissionen kompensiert werden, das funktioniert nicht.
Halten wir das schon mal fest, wir dürfen uns da nicht auf die falsche Schiene bringen lassen. Negative Emissionen sind quasi unser Rettungsanker und die können wir in jedem Fall ausspielen. So hätten Sie das bitte gerne nicht gesehen.
Nee, genau, so eine Aussage stimmt nicht. Es ist einfach ein zusätzliches Instrument, um in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Lage noch ein bisschen zu verbessern.
Zweite Hälfte des Jahrhunderts, da sind wir schon bei einem kleinen Fingerzeig. Wovon wir reden, ist, dass wir mithilfe von Technik irgendwelcher Art CO2 aus der Luft filtern könnten. Wie könnte das aussehen?
Das sind im Wesentlichen große
Filter, Fliegenfallen, ähnliche Geräte, wo Luft angesaugt wird, CO2 absorbiert wird und dann abgetrennt wird und am Ende unter der Erde verbuddelt wird in große Lager. Das ist eine Technologie, die funktioniert, die ist auch sicher, die kann auch überall auf der Welt eingesetzt werden. Das zentrale Problem, was wir derzeit haben, dass es in sehr großem Maßstab eingesetzt werden müsste und dass es auch sehr, sehr teuer ist.
Auch energetisch teuer, oder?
Genau, also ein zentraler Punkt ist, dass die Energiekosten von, im Englischen sagt man Direct Air Capture, relativ hoch sind. Und interessanterweise ist heute gerade ein Artikel in Science rausgekommen, der nachweist, dass durch eine bestimmte Technik diese Energiekosten und damit auch die finanziellen Kosten beträchtlich gesenkt werden können.
Solange wir zur Herstellung dieser Energie Kohle oder Öl brauchen oder Erdgas verstromen müssen, hört sich diese Technik für mich erstmal wie Nonsens an. Können wir damit schon anfangen, solange nicht die komplette Gesellschaft auf erneuerbare Energien umgestellt ist?
Wir sollten jetzt auf jeden Fall anfangen, weil das ja auch eine forschungsintensive Technologie ist. Und wenn wir jetzt ausprobieren, dann wissen wir, dass in 20, 30 Jahren das tatsächlich dann auch richtig funktioniert und auch kostengünstiger ist. Das heißt, die Frage ist nicht, fangen wir jetzt damit an oder nicht, sondern wir müssen jetzt damit anfangen, damit es in 20 bis 30 Jahren funktioniert. Und es lohnt sich jetzt damit anzufangen, weil wir dadurch lernen, wie es auch günstiger wird und auch besser funktioniert.
Ein Punkt, der ja immer wieder genannt wird, ist Aufforstung, weil Aufforstung eben auch nicht mit großer Technik verbunden ist. Und weil das ja auch nicht viel Energie erfordert. Wo ist Ihr K-Wert, Ihre Einschränkung, wenn es um Aufforstung geht?
Das Allerwichtigste bei der Aufforstung ist zu bedenken, dass wir nicht nur eine Klimakrise haben, sondern auch ein menschengemachtes Artensterben, was durch dramatische Kipppunkte auch auf uns fallen wird. Und das bedeutet nichts anderes, dass wir tatsächlich Mischwälder aufforsten sollten und nicht Monokulturen. Weil die haben geringere CO2-Absorption pro Jahr, sind aber langfristig stabiler und der Biodiversität zuträglicher.
Okay, also auf jeden Fall Mischkulturen. Wie ist das mit der Fläche? Weil da konkurrieren ja ganz viele Industrien, Landwirtschaft, Waldbefürworter jetzt um Fläche. Was ist da der beste Einsatz von Fläche? Klimaschutztechnisch.
Genau, wir brauchen die Fläche, wir brauchen die für Aufforstung, wir brauchen die natürlich vor allen Dingen auch für Nahrungsmittelproduktion und wir brauchen sie für andere Naturschutzgebiete. Da, wo es möglich ist, global Fläche einzusparen, ist Tierfutter. Also große Teile der Welt, landwirtschaftliche Fläche geht auf Tierfutter zurück. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Landfußabdruck von Fleischprodukten, besonders von Rind- und Milchfleischprodukten. Und hier gibt es die Möglichkeit, einfach zu sagen, wir können ja vielleicht unseren Fleischkonsum um ein Drittel senken. Nicht durch Verbote, sondern durch Anreize, dass es einfach möglich ist, sehr viel einfacher, gutes, pflanzenbasiertes Nahrungsmittel zu essen. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich einen Großteil der landwirtschaftlichen Fläche einsparen und das zum Beispiel für tatsächlich Nahrungsmittel verwenden und für zum Beispiel Naturschutz und Aufforstung und ähnliche Maßnahmen.
Und wie könnte da die politische Lenkungswirkung aussehen, indem man Fleisch teurer macht, was es ja jetzt automatisch wird?
Ja, Fleisch wird noch gerade noch nicht teuer. Also das müsste passieren, indem zum Beispiel ein Stickstoffeinsatzüberschusssteuer eingeführt wird. Also der Stickstoff für Nahrungsmittelproduktion, vor allem für die Tierfutterproduktion, da sind die CO2-Emissionen drin und da würde gleichzeitig sozusagen übermäßiger Düngereinsatz reguliert, als auch die CO2-Emissionen oder die CO2-Äquivalent-Emissionen, die in die Fleischproduktion reingehen. Also das wäre eine sinnvolle Maßnahme, hier in eine zielgerechte Besteuerung reinzugehen. Die andere Maßnahme ist auf der Konsumentenseite und da wissen wir, dass ein gewisser Effekt einsteht, wenn man auf eine Speisekarte guckt, dass erste Gericht, was man sieht, da denkt man sofort dran. Deswegen ist es ein gutes Mittel, einfach die Speisekarte so zu gestalten, dass die pflanzenbasierten Gerichte zuerst erwähnt werden. Das bedeutet, dass systematisch dann eher auch die pflanzenbasierten veganen Gerichte, die hoffentlich natürlich auch sehr lecker sein sollten und die gibt es ja auch, gewählt werden.
Sagt Professor Felix Kreuzig vom Mercator-Institut MCC in Berlin. Sowohl in Spanien als auch in Portugal haben in diesem Jahr bereits Wälder gebrannt, also im Winter. Entsprechend besorgt blickt man in beiden Ländern in Richtung Sommer. Franka Welz.
In Portugal hat die Regierung nach dem Katastrophensommer von 2017, damals kamen mehr als 100 Menschen durch Waldbrände ums Leben, eine neue Agentur gegründet, die für das allgemeine Management der Waldgebiete zuständig ist, sowie für Brandprävention und Bekämpfung. Sie koordiniert außerdem die Zusammenarbeit der verschiedenen Ministerien und Behörden. Zivilschutz, Feuerwehr sowie der Luftwaffe kommt eine wichtige Rolle bei der Waldbrandbekämpfung zu. In Portugal ist sie auch dafür zuständig, Waldbrandgebiete mit Hilfe von Drohnen zu kontrollieren. In Spanien ist neben der Luftwaffe mit ihren Flugbooten auch eine Katastrophenschutzeinheit des Militärs wichtig. Ihre Quartiere sind strategisch über das gesamte Land verteilt. Auf den Kanaren gibt es sogar zwei Stützpunkte, einen auf Gran Canaria und einen auf Teneriffa.
Wer baut oder eine Wohnung kaufen will, der hat nicht nur hohe Preise seit langem, sondern er hört seit einer Weile auch, dass die Zinsen steigen und die Banken mehr Eigenkapital sehen wollen. Gibt es noch günstige Kredite für das Traumhaus? Die Stiftung Warentest hat die Angebote verglichen. Dieter Nürnberger.
Lange Zeit konnten niedrige Hypothekenzinsen die stark steigenden Immobilienpreise abfedern. Doch die Trendwende auf dem Zinsmarkt verschlechtert nun die Rahmenbedingungen für günstige Kredite. Ein Beispiel: Im vergangenen Jahr musste für ein Volltilger-Darlehen mit 20 Jahren Laufzeit durchschnittlich noch 1,17% gezahlt werden. In diesem Jahr sind es bereits 1,44%. Auf den ersten Blick ein geringer Unterschied, doch in der Praxis erhöhen sich dadurch die Kreditkosten schon um einige tausend Euro, sagt Warentesterin Heike Nicodemus. Allerdings?
Ja, es ist noch günstig im langfristigen Vergleich. Da liegen wir noch gut 2-3% unter dem, was vielleicht vor 5-6 Jahren noch gezahlt werden musste. Aber wir können es nicht voraussehen. Und deswegen ist es eben auch jetzt gut, die Immobilie anzugehen.
Anhand von 4 Modellfällen für eine Kreditfinanzierung wurden 89 Angebote von Banken, Kreditvermittlern, Bausparkassen und Versicherern eingeholt. Und hier gab es große Unterschiede. In einem Modellfall, hier ging es um ein Volltilger-Darlehen mit 30 Jahren Laufzeit, lagen zwischen günstigstem und teuerstem Angebot fast 2 Prozentpunkte.
Je länger die Laufzeit, desto höher sind natürlich die Unterschiede. Da ist es eben so, dass das kleine Zehntel Prozent hinter dem Komma sehr entscheidend sein kann. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man finanziert 30 Jahre lang einen Kredit von über 300.000 Euro, dann kommt da schon eine Menge zusammen. Und da haben wir in dem einen Modellfall einen Zinsunterschied von über 100.000 Euro rausgefunden.
Wer bauen will, sollte auf jeden Fall mehrere Angebote einholen. Es gehe zudem nicht allein um einen günstigen Zins. Vor allem bei langen Laufzeiten kann sich privat vieles ändern, etwa die Einkommenssituation des Kreditnehmers. Die gute Nachricht: Dank Sondertilgungsoptionen ist Flexibilität meist gewährleistet, sagt Heike Nicodemus.
Bei der Option 10% wird oft ein kleiner Aufschlag verlangt. Die 5% Sondertilgung sind eigentlich bei 99% der Anbieter inklusive. Die zweite Möglichkeit, flexibel zu sein, ist die Rate zu senken und auch meinetwegen wieder steigen zu lassen. Ich will sagen, die Lebenssituation kann sich ändern und dann kann sich die Rate dem anpassen.
Vieles bei der Baufinanzierung ist ohnehin von individuellen Faktoren abhängig, beispielsweise die Eigenkapitalquote. Je höher, desto besser. Denn Banken verlangen teils hohe Aufschläge, wenn der Kredit 80% oder 90% des Kaufpreises übersteigt. Und damit nicht unendlich lang zurückgezahlt werden muss, sollte auch die Tilgungsrate zu Beginn der Laufzeit nicht zu gering sein.
2% ist das absolute Minimum. Wer kann, auch 3%. Weil die Preise sind ja doch hoch. Und je eher man ein Stück vom Kredit abgezahlt hat, umso besser ist es. Also wenn man jetzt 15 oder 20 oder 30 Jahre Zinsbindung wählt, was wir auch empfehlen, möglichst lang die guten Konditionen im Moment zu sichern, muss man ja Anschluss finanzieren. Das heißt, je mehr Kreditsumme noch übrig ist, desto höher muss die Anschlussfinanzierung werden.
Eine gute Adresse für Baufinanzierer sind laut Warentestuntersuchung Online-Kreditvermittler und Banken, die auch Angebote anderer Institute vermitteln. Und vielleicht überraschend, auch viele regionale Banken und Sparkassen konnten mit günstigen Kreditzinsen punkten.
Und das war unser Verbrauchertipp in der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ich darf Ihnen noch die Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann empfehlen. Da geht es natürlich auch um die Saarlandwahl. Mein Name ist Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.